Ja, wir möchten heute eine neue Serie anfangen. Und zwar passend zur Situation möchten wir über Regeln und Gesetze sprechen. Wer hätte es gedacht? Wir sind umgeben mit ganz vielen Verordnungen, Regeln und es zieht sich hin und zieht sich hin. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir alle haben das Bedürfnis, ach, langsam müsste es doch eigentlich wieder weniger werden. Lass uns doch mal wieder zurückkommen, in nicht diese ganzen Einschränkungen zu haben. Und ich empfinde, dass in diesen ganzen Diskussionen von Corona und den Schutzmaßnahmen und den Verordnungen, die es gibt, sei es jetzt in den Nachrichten oder in der Zeitung, irgendwie schwingt im Hintergrund für mich so eine Frage mit. Und die Frage ist, können Regeln und Gesetze das Virus unter Kontrolle bringen? Kann man mit Regeln und Gesetzen eine Kontrolle bekommen über Dinge? In der Serie über Regeln und Gesetze möchten wir uns anschauen, was Gott vom Gesetz eigentlich hält. Ich meine, liegt ja nahe, wenn man im Gottesdienst ist, dass man auch ein bisschen nach Gott fragt. Wir werden uns anschauen, wie Regeln und Gesetze zum Glück werden können für uns. Es gibt ja durchaus die ein oder andere Anleitung auch in der Bibel zu. Und was die berühmteste Predigt dieser Welt in der Geschichte mit uns heute zu tun hat. Wir werden schauen, wieso Jesus für Gesetzgeber durchaus eine Provokation ist. Wir werden uns auch damit beschäftigen, wie wir als Christen mit staatlichen Gesetzen und Regeln leben können oder umgehen sollen. Und so werden wir in dieser Serie von Adam bis zur Offenbarung gehen, einmal quer durch die Bibel. Und heute Morgen möchte ich anfangen mit einer Grundlage, wie ich finde, um über dieses Thema sprechen zu können. Ich spiele gerne mit Freunden zusammen Brettspiele. Und jedes Brettspiel, egal welches, kann man so spielen, wie man will. Aber um ein Spiel so zu spielen, wie es der Erfinder gedacht hat, muss ich die Regeln kennen. Muss ich mich damit auseinandersetzen, wie das Spiel denn gedacht ist, dass es gespielt wird. Und das ist in unserem Leben genau das Gleiche. Wir können es genau so leben, wie wir Bock drauf haben. Jeder für sich. Aber wenn wir ein Leben leben wollen, wie der Erfinder des Lebens es sich gedacht hat, sollten wir auch fragen, was seine Spielregeln sind, seine Regeln und Gesetze. Und wenn wir uns im Zusammenhang mit Regeln und Gesetzen mit der Bibel beschäftigen, dann sollten wir starten mit dem, wie Gott darüber denkt. Ich liebe Definitionen. Und im Allgemeinen ist ein Gesetz eine verbindliche Ordnung, das ist auch auf der ersten Folie drauf. Ein Gesetz ist eine verbindliche Ordnung, die eine Gemeinschaft dem Einzelnen gibt, die ein Herr seinem Knecht gibt, die ein Vorgesetzter seinem Untergebenen setzt. Das ist ein Gesetz. Und der Gesetzgeber verleiht seinem Willen Ausdruck damit. Und es fängt im Kleinen an, in der Familie, wo Eltern den Kindern sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Es geht weiter auf politischer Ebene, wo Regierende oder Herrschende Gesetze für die Bevölkerung erlassen. Und auch Gott bringt seinen Willen in einem Gesetz rüber, wie er sich vorstellt, dass wir Menschen zusammenleben und auch mit ihm leben. Und für mich ist eine der Kernfragen, was steckt für Gott eigentlich hinter den Gesetzen? Was ist seine Absicht damit? Und beim Stichwort Gesetz denken die meisten vermutlich auch an die 10 Gebote. Und auf die Frage nach dem wichtigsten Gebot hat Jesus gesagt in Matthäus 22, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Dies ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen 2 Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und wenn Jesus hier von Gesetz spricht, meint er vor allem die 10 Gebote. Die 10 Gebote ist quasi so die verbriefte, ja, Entscheidung von Gott, mit Menschen einen Bund einzutreten. Das ist wie so eine Urkunde. Und ich möchte mit euch jetzt nicht über die 10 Gebote im Einzelnen reden, sondern den Kontext anschauen, in dem sie ja, hineingekommen sind. Weil gerade wenn wir uns die Abschnitte davor und danach anschauen, sehen wir ganz viel von Gottes Absichten hinter diesen 10 Geboten. Die 10 Gebote sind am Berg Sinai gekommen. Die hat Mose bekommen als Stellvertreter vom Volk Israel. Und das Volk Israel ist stellvertretend für die Völker dieser Welt. Und damit hat die Bibel den Anspruch, dass die 10 Gebote Allgemeingültigkeit haben für alle Menschen. Lass uns das Ganze mal von Anfang an anschauen. Der Auszug aus Ägypten ist gerade ein paar Monate her und das Volk Israel lagert in der Nähe vom Berg Sinai und hat freie Sicht auf diesen Berg. Als Kind habe ich öfter gedacht, so, ja, das ist wie so eine Campingplatz-Atmosphäre, die sie hatten. Bis mir dann irgendwann bewusst geworden ist, dass es 1,5 Millionen Menschen waren und das wahrscheinlich nicht unbedingt auf den Campingplatz passt. 1,5 Millionen Menschen ist knapp 3-mal so viel, wie in der Städteregion leben oder ungefähr so viel wie in Köln und Bonn zusammen. Es ist eine gigantische Fläche, die wahrscheinlich gebraucht worden ist für das Volk. Trotzdem konnten sie alle diesen Berg sehen. Also das Volk lagerte da und am Ende der Geschichte ist, dass Mose von Gott die 10 Gebote bekommen hat für das Volk und soweit vermute ich, kennen es die meisten von uns. Vor den Geboten geschieht Folgendes. Ich lese aus 2. Mose Kapitel 19. Mose aber stieg hinauf zu Gott und der Herr rief ihm vom Berg aus zu, so sollst du zum Haus Jakob sagen und zu den Söhnen Israels mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Wenn ihr auf meine Stimme hören werdet, wenn ihr meinen Bund halten werdet. Und das erinnert mich irgendwie an etwas, das Jesus gesagt hat. Und zwar in Johannes Kapitel 14. Das habe ich gerade nicht auf der Folie drauf. Johannes Kapitel 14, Vers 23. Wo Jesus seinem Jünger antwortet, wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Und da sehen wir diese Parallele zwischen dem Bund, den Gott über Mose mit dem Volk Israel geschlossen hat und dem Bund, den Gott durch Jesus mit uns heute geschlossen hat. Gott wünscht sich, dass wir in Beziehung kommen. Heute, wenn ihr meine Stimme hört und meinen Bund haltet, dann komme ich euch nahe. Das ist das, was hier bei Mose steht. Und bei Jesus, dieses, wenn ihr meine Gebote haltet, wenn ihr mich liebt, dann werde ich bei euch wohnen. Ich meine, das ist doch eine ziemlich nahe, enge Beziehung und Begegnung, die wir da zugesprochen, angeboten bekommen von Jesus. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Ich weiß nicht, wie es euch mit diesem Abschnitt in 2. Mose geht. Mir geht das Herz dabei auf, weil es so gewaltig ist, was Gott für dieses Volk getan hat, wie er sie machtvoll aus Ägypten herausgeführt hat, wie er sie sichtbar begleitet, tagsüber in dieser Feuersäule und Wolkensäule, die dem Volk vorangeht. Dann werden sie angegriffen in der Wüste. Und Gott steht zu diesem Volk. Wie auf Adlerflügeln führt er sie durch diesen Angriff durch. Es sind Situation nach Situation, wo Gott sich diesem Volk zeigt, offenbart, zu ihm redet. Und dazu kommt noch das ganze Catering mit Manna und den Wachteln jeden Tag. Und ich finde es wichtig, mal festzuhalten, dass diese Offenbarung, dass sich Gott zeigt, dass das vor dem Bund kommt. Zuerst zeigt sich Gott und dann bietet er diesen engen Bund an. Das Volk soll nicht die Katze im Sack kaufen. Sie sollen wissen, wer Gott ist. Sie haben seine Stimme gehört. Sie haben seine Präsenz wahrgenommen. Gott hat das Volk Israel machtvoll aus der Sklaverei herausgeführt und ihnen ein Land verheißen, wo sie aber noch nicht drin sind. Es ist quasi so, sie sind schon in der Freiheit, aber noch nicht zu Hause. Und viele legen diese Zeit von dieser Wüstenwanderung so aus, dass es eine Zeit ist, in der Gott dem Volk eine Identität wiedergeben wollte. Weil bis vor kurzem, also es ist ja gerade ein paar Monate her, bis vor kurzem waren sie über Generationen hinweg Sklaven. Sie waren Gefangene, ohne Rechte, Leibeigene, die ausgebeutet worden sind. Jetzt haben sie die äußere Freiheit, aber was ist mit dem Herzen? Was ist mit der Mentalität und dem Denken, das sie haben? Und genau da denken viele, dass Gott diese Zeit für das Volk Israel brauchte. Und jetzt lesen wir in diesem Abschnitt, was Gottes Perspektive mit seinem Volk ist. Alle sollen Priester sein. Jede und jeder ist berufen, Teil von einer Nation zu sein, die stellvertretend ist auf dieser Welt und allen Völkern dienen soll. Jeder und jede ist berufen, den anderen Nationen Gott nahe zu bringen und die Anliegen der anderen Gott hochzuhalten. Und es ist ein Königreich, das von niemand anderem regiert wird als von Gott selbst. Von dem Gott, der sie so machtvoll befreit hat, der sie sichtbar begleitet, der mit ihnen ist. Was für eine Wendung für dieses Volk. Was für eine gigantische Perspektive Gott ihnen gibt. Wir lesen dann weiter, 7-9. Darauf ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Natürlich sagen sie ja. Ich meine, man ist doch blöd, wenn man da nicht ja zu sagt, oder? Du kommst aus der Sklaverei und kriegst das Beste angeboten, was es gibt. Allerdings ist ein Unterton in dem, was sie sagen. Und das wird nur im Kontext von den Folgen deutlich. Ich will es mal überspitzt so formulieren. Alles klar, Mose, wir kriegen das hin. Und damit wird Gottes Angebot nur noch eine eigene Leistung. Sich selbst abrackern, um Gott zu genügen. Und das ist die Lebenswirklichkeit eines Sklaven, da wo sie vor ein paar Monaten noch waren. Und damals wie heute steckt dahinter eine Logik. Und zwar nur, wenn ich genug leiste, bekomme ich etwas. Also ich bekomme dann Anerkennung, Aufmerksamkeit, ein Gehalt, Zärtlichkeit, was auch immer. Wenn ich genug leiste, bekomme ich etwas. Und nur wenn ich etwas bekomme, bin ich auch etwas wert. Und dieses Thema kommt vor den 10 Geboten, kommt vor dem Bund, den Gott sich wünscht zu dem Volk. Und das finde ich bemerkenswert. Weil bevor es um Regeln und Gesetze geht, dürfen wir auch heute lernen, dass die Logik bei Gott genau andersrum ist. Weil ich etwas wert bin, bekomme ich etwas und kann damit etwas tun. Weil ich etwas wert bin, bekomme ich etwas und kann damit etwas tun. Und unser Wert beginnt mit dem Angesehenwerden von Gott. Gott sieht mich und dich an. Er gibt uns Ansehen und damit einen Wert. Und dann vertraut er uns etwas an, damit wir damit etwas tun können. Und damals hat Gott dieses Selbstverständnis, diese Denkweise, die dies Volk Israel bekommen sollte, deutlich gemacht, indem er das Volk als erstes gerufen hat und gesagt hat, ich sehe euch, ich berufe euch, ich gebe euch Wert. Ihr habt nicht den Wert von einem Sklaven, ihr habt den Wert von freien Leuten und auch nicht nur von irgendwie freien Leuten, sondern ich rufe euch heraus. Ich gebe euch eine besondere Stellung. Ihr sollt stellvertretend für alle Völker sein. Ihr sollt ihnen mein Herz mitteilen. Ihr sollt mir ihre Anliegen hochhalten. Und das ist ein Geschenk, das haben sie nicht verdient. Keine Leistung mussten sie bringen. Und nachdem sie diesen Wert zugesprochen bekommen haben, haben sie etwas von Gott bekommen. Nämlich Gott vertraut sich selbst dem Volk an. Er bietet ihm die Sicherheit eines Bundes an, eines Vertrags, einer Ordnung, in die sie hineinkommen können. Und aus der Sicherheit dieses Bundes heraus können sie durch die Kraft der Beziehung zu Gott etwas tun, nämlich Priester sein für alle Völker, anderen Menschen Gott nahe bringen und Gott ihre Anliegen hochhalten. Und dieser Bund ist das Anliegen Gottes hinter den ganzen Geboten. Heute haben wir auch das Neue Testament. Damals war das der Bund, den Gott mit dem Volk über Mose geschlossen hat. Heute wissen wir, dass Gott auch mit Jesus einen neuen Bund geschlossen hat mit uns. Warum ist Gott, einen Bund zu haben, so wichtig? Und ich glaube, dass es Gott unter anderem auch um Verbindlichkeit geht. Und da möchte ich ein bisschen genauer hinschauen. Bei Verbindlichkeit ist es egal, ob es um eine Verabredung geht, einen Handyvertrag oder eine Partnerschaft betrifft. Wenn ich unverbindlich bin, dann halte ich mir alle Optionen offen. Und das hat Vorteile. Ich kann bis zur letzten Minute warten und sagen, ja, ich kann mich dann immer noch entscheiden, was ich tue. Es hält mir alle Optionen offen. Ich betone das so bewusst, weil im Kern Unverbindlichkeit sich nur auf meine Anliegen bezieht, sich nur um mich dreht. Ich stehe im Mittelpunkt, wenn ich unverbindlich bin. Niemand anders. Und wenn ich diesen Gedanken mal provokativ zu Ende denke, dann gebe ich mit meiner Unverbindlichkeit meinem Gegenüber keinen besonders großen Wert, weil ich bin ja wichtig. Mein Bedürfnis ist wichtig. Und schlussendlich stehe ich auch ziemlich allein da. Wenn du jünger bist als 25 oder über diese Generation nachdenkst, die jünger ist, ich kann mir vorstellen, dass du bei diesem Thema Unverbindlichkeit so ein bisschen unruhig wirst. Ich sehe in deiner Generation, dass du einen unheimlichen Wert darauf legst, unverbindlich zu sein, die Optionen offen zu halten. Und ich nehme das aber nicht nur negativ wahr, sondern auch als Überlebensstrategie. Es ist eine Überlebensstrategie in einer Welt, die immer schneller, immer komplexer wird. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das Wissen, dass sich das alle 2 Jahre verdoppelt in dieser Welt. In dieser Geschwindigkeit leben wir. Es wird immer schneller. Und wir haben kaum eine andere Chance, als auch mal abzuwarten und Optionen offen zu halten. Und gleichzeitig sehe ich in dieser jüngeren Generation, dass Beziehungen einen noch höheren Stellenwert haben als in meiner Generation. Und diese beiden Werte, Unverbindlichkeit, Optionen offen halten und Beziehungen, die sind gegensätzlich. Man kann irgendwie nicht beides so richtig gut unter einen Hut bringen. Und das finde ich, dass es eine enorme Spannung mit sich bringt. Und diese Spannung, glaube ich, dass es eine Ursache sein kann für viele Konflikte, die du erlebst. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du jünger bist als 25, diese Konflikte, diese Spannung zu reduzieren, indem du einen Schritt auf Gott zugehst. Weil Verbindlichkeit schafft eine Sicht für den anderen. Es gibt eine Perspektive für Beziehung. Es gibt meinem Gegenüber einen Wert. Ich sehe ihn, weil ich Ja sage zu dieser Situation. In dem Moment, du bist da, ich höre dir zu, ich gebe dir Wert, ich sehe dich. Es kann sein, dass es bedeutet, meine Zusagen zu halten, klare Verabredungen zu treffen, treu zu sein, gut umzugehen mit den Dingen, die ich geliehen habe, ehrlich zu sein oder auch zu meinen Fehlern und Schwächen zu stehen. Verbindlichkeit ermöglicht eine tiefere und echtere Gemeinschaft, eine tiefere und echtere Freundschaft. Und es gibt Schutz, weil ich mich verlassen kann auf den anderen und der andere sich auf mich verlassen kann. Das ist mehr, als wenn ich nur meine Anliegen versuche durchzubringen, indem ich sage, ich will mir alle Optionen offen halten, es geht nur um mich. Mit diesem Kontext finde ich es irgendwie logisch, zu sehen, dass es eine Macht in dieser Welt gibt, die ein großes Interesse daran hat, dass wir unverbindlich bleiben. Ein Beispiel für einen Bund ist auch die Beziehung in einer Ehe. Dieser Ring ist nur ein Ring, aber er macht sichtbar, dass meine Frau und ich Ja gesagt haben, dass wir einen Bund geschlossen haben. Sie gehört zu mir und ich gehöre zu ihr. Und wir erleben in unserer Beziehung, dass dieses 100% Ja, was wir füreinander haben, uns eine Kraft gibt, wo wir denken, dass wir sie ohne verheiratet zu sein nicht hätten. Einfach nur locker, lose, unverbindlich in einer Beziehung zu leben, ja, das hält Optionen offen. Aber es hat Kraft, wenn man Ja sagt. Lass mal wieder zurückgehen zu der Vorgeschichte der 10 Gebote. Mose bringt die Antwort des Volkes zu Gott. Und dann antwortet Gott. Er sprach, geh zum Volk und heilige sie heute und morgen. Sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf dem Berg Sinai herabsteigen. Keine Hand darf ihn berühren, also den Berg, denn sonst muss er gesteinigt oder erschossen werden. Ob Tier oder Mensch, er darf nicht am Leben bleiben. Erst wenn das Widderhorn anhaltend ertönt, sollen sie zum Berg hinaufsteigen. Gott kündigt an, in seiner Präsenz noch stärker, noch deutlicher sichtbar zu werden. Das Volk soll es hören und dann auch auf den Berg kommen. Ja, es gibt eine klare Grenze zwischen Gott und Menschen. Mose ist beauftragt worden, diese Grenze zu ziehen. Aber das Volk darf zu einer bestimmten Zeit diese Grenze überqueren. Es darf hineinkommen in diese engere Gemeinschaft mit Gott. Wenn ich das mal auf der Beziehungsebene betrachte, dann merke ich irgendwie, auch wenn das Volk so ein wackeliges Ja gesagt hat, so, ja Gott, ne, wir schaffen das, Gott geht trotzdem einen Schritt weiter in der Beziehung zu ihm. Und übertragen auf heute heißt es für mich, ich muss nicht perfekt sein. Wir müssen nicht alles richtig machen und hinbekommen. Wir dürfen Fehler und Macken haben. Gott steht trotzdem zu unserer Beziehung. Gott geht trotzdem auf uns zu und einen Schritt weiter. Wir lesen dann weiter. Am dritten Tag im Morgengrauen begann es zu donnern und zu blitzen. Das ist ja eine normale, natürliche Erscheinung, die man im Gebirge öfter mal hat, dass Gewitter kommen. Schwere Wolken lagen über dem Berg und ein gewaltiger Hörnerschall erklang. Da wird diese Übernatürlichkeit deutlich. Es ist nicht ein Naturspektakel, was passiert. Es ist Gott, der präsent wird. Das ganze Volk im Lager begann zu zittern. Mose führte das Volk aus dem Lager hinaus Gott entgegen. Und sie blieben unten am Berg stehen. Der ganze Sinai war in Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer auf ihn herabgestiegen. Der Rauch stieg vom Berg auf wie Rauch aus einem Schmelzofen. Der ganze Berg bebte gewaltig und Hörnerschall wurde immer lauter. Mose redete und Gott redete mit ihm in verstehbarer Stimme. Was für eine gewaltige Präsenz ist da sichtbar geworden. Ich kann das so nachvollziehen, dass sie Angst hatten davor. Aber was sollten sie noch mal tun, wenn die Hörner erklingen? Sie sollten die Grenze überqueren und hineinkommen in die Gemeinschaft mit Gott. Sie sollten auf den Berg hochgehen. Ich gehe mal ins nächste Kapitel, wo wir den Ausgang der Geschichte lesen. 2. Mose 20, Vers 18 und folgende. Das ganze Volk erlebte, wie es donnerte und blitzte, wie Hörner erklangen und der Berg rauchte. Da bekam das Volk Angst, es zitterte und hielt sich in der Ferne. Sie sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Gott soll nicht mit uns reden, sonst sterben wir. Da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Die Furcht vor ihm soll über euch kommen, damit ihr nicht sündigt. So blieb das Volk von Ferne stehen, Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war. Ich frage mich, wie wäre die Geschichte wohl verlaufen, wenn sie zu ihrem Ja gestanden wären und hochgegangen wären? Was wäre passiert? Wärst du damals hochgegangen? Heute stehen wir nicht vor so einem Berg mit dieser krassen und offensichtlich übernatürlichen Erscheinung. Aber auch wir sind heute eingeladen, Gott näher zu kommen. Bei Mose wird sichtbar, dass das Volk Israels offensichtlich nicht aus eigener Leistung hat schaffen können. Es ging nicht. Heute, wenn wir Jesus kennen, ist es genau das Gleiche. Wir können es nicht aus eigener Leistung. Wir können es nicht selber machen. Wir können nicht sagen, jo Gott, wir schaffen das. Wir sind angewiesen darauf, dass Gott auf uns zukommt. Damals ist er zugekommen zu dem Volk Israel. Er hat gesagt, ich will euch begegnen. Ich rufe euch heraus, ein besonderes Volk zu sein. Ich gebe euch Wert. Ich gebe euch mich selbst. Ihr sollt einen Bund mit mir schließen, um in eine enge Beziehung zu kommen. Und Jesus schließt auch mit uns den Bund und sagt, ich möchte mit euch Gemeinschaft haben. Er ist für uns ans Kreuz gegangen, gestorben und auferstanden, stellvertretend für uns, damit wir den Weg frei haben zu Gott. Damit wir sagen können, ja, Jesus, ich will das annehmen, was du getan hast für mich, damit ich diese Grenze überqueren kann und zu Gott kommen kann, in diese Gemeinschaft. Und Jesus, danke dafür, dass du damals diesen Weg frei gemacht hast, weil wir können es nicht aus eigener Leistung. Danke dafür, dass wir diese Möglichkeit haben, dieses Vorrecht haben, Gemeinschaft mit dir zu haben, eine Freundschaft zu dir zu leben. Danke, dass du auf uns zukommst und uns das anbietest und möglich machst. Und da, wo wir das Gefühl haben, dass wir eine Leistung bringen müssen, damit wir etwas bekommen können, damit wir etwas wert sind, bitte ich dich, dass du da hineinkommst in unser Denken, in unser Fühlen und uns zeigst, wie du über uns denkst, dass du uns heute nochmal neu unseren Wert zusprichst, dass du uns zeigst, dass wir was bekommen von dir, damit wir etwas leben können in unserem Leben, damit wir diese Lebendigkeit weitergeben können, die du uns schenkst. Danke, Jesus, dass ein Bund und Regeln und Gesetze nicht bedeuten, dass wir Buchstaben einhalten müssen, sondern dass es uns dienen kann, in eine Freiheit zu kommen, das Leben zu haben, was du dir gedacht hast, die Großartigkeit zu erleben, die du dir vorstellst für unser Leben. Und so bitte ich dich für jeden Einzelnen, dass du uns füllst und dieses großartige Leben zeigst, was du vorhast mit uns. Amen.